Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Darum geht's heute. Seit über 2000 Jahren feiern Christen auf der ganzen Welt die Auferstehung Jesu. Und wisst ihr, manche feiern Ostern wie einen Geburtstag. Je älter man wird, desto unwichtiger erscheint diese Feier. Nun, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. Es gibt auch Leute, deren ist ihre Geburtstagsfeier heilig. Zu solchen gehöre ich zum Beispiel gar nicht. Meine Frau muss mich immer kurz vorher erinnern, hey, willst du noch was machen? Feierst du oder nicht? Und irgendwie, weiß nicht, also je älter ich werde, desto unwichtiger wird es mir. Also klar, die Runden sind okay, aber so dazwischendrin muss ja nicht sein. Also jeder sieht's anders, aber mit Ostern ist es ähnlich. Okay, für die Kinder mag es noch irgendwie eine Bedeutung haben, bunte Eier suchen, eine Überraschung auspacken, alles okay. Und vielleicht freut man sich auch über einen Feiertag mehr. Aber für uns Christen ist Ostern das Fest, an dem die Macht des Todes endgültig zerbrochen wurde. Ja? Sogar regelrecht zerstört wurde, die Macht des Todes. Und wisst ihr, im Normalfall ist es so, dass man sich wenig Gedanken macht über den Tod. Wenn man allerdings eine Person im nahen Umfeld verliert, sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Es wird einem bewusst, dass man ja irgendwie, dass das Leben irgendwann ein Ende hat. Und man merkt plötzlich, nicht nur Nahrungsmittel haben ein Verfallsdatum, sondern über unserem Leben steht auch ein Datum, dann ist vorbei. Ich hoffe, ich habe euch jetzt keine Schocknachricht weitergegeben. Also so am Ostern, ja, wenn wir alle schön feiern. Aber irgendwann ist vorbei und man merkt es dann, wenn man damit auch mal so richtig wieder in Berührung kommt. Und meine Familie und ich, also meine gesamte Familie, wir haben das in der vergangenen Woche schmerzhaft erleben müssen, wie meine Tante mit 44 Jahren nach 8 Jahren Kampf gegen Krebs gestorben ist. Und ich habe euch mal einfach mal ein Bild mitgebracht von meiner Tante. Das ist sie. Warum habe ich gerade dieses Bild ausgesucht? Das Bild wurde, ich glaube so 5 oder 6 Monate vor ihrem Tod in Indien aufgenommen. Das ist in Indien. Und es ist so, dass sie und mein Onkel, der übrigens auch Jürgen heißt, die haben vor vielen Jahren eine Prophetie bekommen. Es kam eine Frau auf sie zu, die einen sehr stark prophetischen Dienst hat. Und Prophetie, Prophezeien, das sind ja Dinge, die du siehst, die in der Zukunft passieren und die über einen Menschen aussprichst. Und diese Person, die diese Prophetie weitergegeben hat, die wusste nichts von dieser Krankheit, die wusste nichts von dieser Situation. Und die fing an, über dieses Ehepaar zu sprechen und zu prophezeien. Und das war vieles stimmte, vieles war richtig, oder alles stimmte irgendwo. Und dann plötzlich sagte sie, und du wirst mit deinem Mann nach Indien gehen und du wirst missionieren. Und sie war sterbenskrank. So wie sie ihr sie jetzt da so seht, sie hat 20 Operationen hinter sich in 8 Jahren. Alles ist in ihrem Inneren entfernt worden, was es nur zu entfernen geht. Und meine Tante hat vor einigen Monaten gesagt, Moment mal, Gott hat gesagt, ich werde nach Indien gehen und missionieren. Also ich gehe. Sterbenskrank. Sie hat sich vollgedeckt mit Methadon. Das war das letzte Mittel, was man verwendet hat jetzt, um sie zu therapieren, um diesen Krebs zu bekämpfen. Das ist alles noch nicht erforscht. Hat sich voll eingedeckt mit Schmerzmitteln, Medikamenten und ist losgeflogen. Und ihr Mann sagt, ich habe mit ihm gesprochen, mit meinem Onkel, sagt, ich hatte eigentlich keine Lust, ich habe es eigentlich nur für sie getan. Und sie war dort, es ist in Indien aufgenommen worden, sie ist in Waisenhäuser gegangen und hat Kindern von der Liebe Gottes weitererzählt. Hat für sie gebetet. Wer hätte gedacht, dass zum Zeitpunkt ihrer Geburt sie das 45. Lebensjahr nicht erreicht? Glaubst du, dass du alt wirst? Ich hoffe schon. Ich hoffe, dass wir alle ein gutes Alter erreichen, gesund und munter. Aber wisst ihr, das hat sie auch. Und wir haben jahrelang gebetet und gefastet, viel, viel gefastet auch, und sie ist heimgegangen. Und eins ist mir in dieser Woche klar geworden. Ich habe die Beerdigung halten müssen oder halten dürfen. Die Familie hat sich das gewünscht auch. Und es war sehr schwierig. Es war sehr, sehr schwer. Und den Tag vorher in meiner Vorbereitung, ich glaube, ich habe mehr geheult als geschrieben, weil dieses Bewusstsein, der Verlust dieses Menschen für die Familie war so groß. Aber das blenden wir ja oft aus in unserem Leben, oder? Spielt eigentlich nicht so die Rolle, es sei denn, man macht diese Erfahrung, dass jemand stirbt. Und eins ist mir klar geworden in dieser Woche, es ist ein großer Unterschied, ob man mit einer Ewigkeitsperspektive lebt oder nicht. Und ich meine nicht irgendeine. Viele Menschen denken, dass es schon irgendwie weitergehen wird. Und ich möchte heute keine Überzeugungsarbeit dafür leisten, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Wir sind hier in einer Gemeinde. Und in einer Gemeinde weiß man in der Regel, dass es irgendwie weitergeht, oder? Deswegen ist es jetzt nicht mein Bestreben, uns zu überzeugen, es geht irgendwie weiter. So dass wir uns irgendwie bewusst werden, hey, ich muss mein Leben irgendwie anders leben. Wir lesen schon im Psalm 90, Vers 2, ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war schon da, eine Ewigkeit, wir werden das nie verstehen, wie das geht, und er wird immer sein in Ewigkeit. Und auch wir werden mit ihm sein. Billy Graham hat einmal Folgendes gesagt, schon länger her. Eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich werde nur meine Anschrift geändert haben. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Ja? Wir haben gehört, Billy Graham ist gestorben mit 99 Jahren, gerade vor kurzem. Menschlich tot, aber er lebt. Er lebt besser als wir. Meine Tante lebt besser als wir. Kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Und als Christen stehen wir hinter so einer Aussage. Und es ist keine Frage, dass es ein Unterschied ist, ob ich hier auf der Erde mit Gott lebe oder im Himmel mit Gott. Und worin dieser Unterschied besteht, lesen wir in Römer 1, Abvers 28. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ich habe es jetzt nicht da vorne, weil ich möchte euch ein bisschen trainieren, eure Bibeln mitzunehmen, ob Smartphones, Tablets, Bibel, so wie hier. Römer 1 ab 28, und dort steht, der Grund, der Unterschied zwischen dem Leben hier und dem Leben bei Gott, sehen wir hier. Und dort steht, da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, so dass sie tun, was sie nie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben, aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Das ist der Unterschied zwischen dem Leben hier und dort. Die Welt ist voller Sünde, Mord, Neid, Betrug, Lüge. Die Menschen sind durchdrungen von Dingen, die in der Gegenwart Gottes nicht vorhanden sind. Bei Gott gibt es all diese Dinge nicht. In Gottes unmittelbarer Gegenwart herrscht vollkommen göttliches Leben. Alles und jeder ist darauf ausgerichtet, Gott zu lieben. Und die Auferstehung Jesu ermöglicht es jedem, der an ihn glaubt, eine Ewigkeit in dieser Wirklichkeit zu leben. Amen. Und die Auferstehung, und das ist die eine Dimension, die eine Perspektive, die himmlische, da ist alles anders. Da ist alles schön. Da singen alle heilig, heilig, heilig. Da gibt's keinen Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Und die Auferstehung und Ostern ist auf der einen Seite offenbart es diese himmlische Perspektive. Durch die Auferstehung haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir an Jesus glauben, genauso da zu leben. Eines Tages. Die Auferstehung Jesu hat aber auch eine gegenwärtige Dimension. Und diese wird, und das ist unser Predigttext, um den es heute geht, in Römer 8, 31 bis 39 beschrieben. Und den möchte ich jetzt vorlesen und darum wird es jetzt auch gleich gehen. Römer 8, 31 bis 39. Und dort steht, was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden, schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet, wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Ängste in der Gegenwart noch in unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Viele Menschen sagen, ich glaube an Gott. Und sie sagen das, ohne eine persönliche Beziehung zu haben. Und jetzt auf unserer Karfreitagskonferenz, jetzt am Freitag, hat Dr. Jochen Geiselhardt, der ist der Leiter des pfingstlichen Gemeindenetzwerks Foursquare Deutschland, hat darüber gesprochen, dass die meisten Menschen auch in Deutschland im Grunde genommen Agnostiker sind. Nun, was sind Agnostiker? Ich möchte euch eine kurze Definition. Ein Agnostiker, das ist altgriechisch, nicht wissen, bedeutet das, geht davon aus, dass sich die Existenz oder auch die Nicht-Existenz eines Gottes beziehungsweise mehrerer Götter sowie übersinnlicher Wesen wie Engel oder Geister, nicht beweisen lässt. Auf die Frage, gibt es einen Gott, antwortet er, ich weiß es nicht. Das sind Agnostiker und viele Menschen haben das in sich. Ja, irgendwie glaube ich an Gott, aber ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt, keine Ahnung. Aber der Text zeigt uns, was es bedeutet, an Gott zu glauben. Wisst ihr, wenn ich diesen Text lese, dann frage ich mich persönlich, wie sehr sind diese Aussagen in meinem Leben, in unserem Leben verankert? Und es gibt eine Frage unter den Menschen, die ist existenziell. Und es ist die eine Frage, ist Gott gut? Ist Gott gut? Und ich denke, das ist die grundlegende Frage im Menschen. Ist Gott gut? Und vielleicht kennst du Leute um dich herum, die sind irgendwie, ja, so ein bisschen dabei mit Gott und, aber haben irgendwie auch immer wieder Zweifel. Im Grunde genommen ist die eine Frage in ihrem Herzen, ist Gott wirklich gut? Lohnt es sich, ihm zu vertrauen? Und wir erleben bei uns und um uns herum einen Kampf, der darauf abzielt, zu entmutigen und Menschen an Gottes Liebe zweifeln zu lassen. Das Schlimme ist dabei, dass wir auf der einen Seite Erfahrungen mit der übernatürlichen Liebe Gottes machen und auf der anderen Seite in totale Zweifel geraten. Kennen wir diese Spannung? Auf der einen Seite lieben wir, auf der anderen Seite, Gott, wo bist du gerade? Und wisst ihr, Der Zweifel an Gottes Güte ist der Ursprung allen Übels. Der Zweifel, dass Gott gut ist, ist der Ursprung allen Bösen, aller Sünde. Wir sehen das auch in der Geschichte von Adam und Eva. Und Nachfolge, wenn wir über Nachfolge nachdenken, dann meint es einen ständigen Veränderungsprozess in allen Lebensbereichen. Und dieses Thema beschäftigt mich zurzeit wie kein anderes Thema. Wir wollen alle beten, dass Leute gesund werden. Wir wollen, dass wir vollmächtig sind. Wir wollen alles Mögliche, aber an unserem Charakter wollen wir oft nicht arbeiten. Wir wollen die Dinge tun, die Jesus getan hat, aber wir wollen nicht sein, wie Jesus gewesen ist. Ja? Weil das ein bisschen mehr Arbeit von uns abverlangt, als wenn wir einfach eine Runde fasten und darauf hoffen, dass Gott einfach heilt. Oh, das kann er machen, das macht er auch. Aber der Prozess der persönlichen inneren Veränderung meint, dass ich mich ständig in den Spiegel anschaue und mich frage, so mein Freund, was ist als nächstes dran? Wo darfst du als nächstes Veränderung erleben? Und glaub mir, sobald morgens der Wecker klingelt, merke ich, Mensch, ich brauche noch weiter Veränderung. Weil ich nicht aufstehen will, weil ich vielleicht launisch bin, weil ich denke, oh nein, jetzt bin ich wieder eingekeilt zwischen meinen Jungs und ich konnte die Nacht nicht richtig schlafen. Kennt vielleicht keiner. Keiner mehr vielleicht oder wenige. Nur die gerade so auch kleine Kinder haben. So, und dann bist du launisch und du merkst plötzlich, Mann, oh Mann, also da sind Dinge in dir, die nicht in Ordnung sind. Oder? Aber die lassen wir mal stehen. Weil wir wollen ja vollmächtig beten. Wir wollen ja vollmächtig sein. Aber sich permanent verändern zu lassen in das Bild Christi, das meint eigentlich wahre Nachfolge. Und das schließt auch den Bereich ein, was meine Beziehung zu Jesus betrifft, zu Gott. Wie, in welcher Intensität, in welcher Art ich mit Gott lebe und wie ich ihn liebe, bedarf einer permanenten Veränderung. Permanent. Und dazu hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben und er lebt in uns und befähigt uns, aus ihm heraus zu leben. Mein Gebet ist daher, dass was die Bibel als Leben mit Gott entfaltet, durch unser Leben auch wirklich ausgestrahlt wird. Und dieser Text, ihr Lieben, der hat's echt in sich. Und ich werde ihn gleich ein bisschen entfalten. Wir können viel Kopfwissen über Gott haben, aber wenn wir die Dimensionen dieses Textes nicht erfassen, dann sind wir in unserer Nachfolge noch nicht weit gekommen. Und ich möchte wachsen. Ich möchte, dass Menschen um mich herum wachsen. Und wenn Dinge kommen, die wir gleich auch nochmal näher anschauen werden, dass wir nicht vom Glauben abfallen. Dass wir nicht anfangen, Gott anzuklagen. Wisst ihr, Paulus geht in diesem Text, steigt er ein und sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und im Grunde genommen ist es eine rhetorische Frage. Paulus kennt die Antwort. Und er weiß, dass seine Leser eigentlich die Antwort kennen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Niemand. Es kann niemand gegen uns sein. Weil Gott für uns ist. Gott ist allmächtig und er ist allwissend. Er trägt uns in jeder Situation und er lässt uns niemals los. Und ich frage mich noch einmal, das klingt jetzt alles so hochtrabend, wie sehr ist diese Wahrheit Bestandteil deines Lebens? Jetzt. Nicht morgen. Nicht übermorgen. Wie sehr ist diese Wahrheit Bestandteil deiner Erfahrung, deines Erlebens jetzt in diesem Augenblick? Dass niemand gegen dich sein kann, wenn Gott für dich ist. Und darum geht's. Ein permanentes Erleben, ein permanentes darin Leben, was Gott eigentlich in seinem Wort schreibt. Wir lesen die Bibel, aber was erleben wir davon? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich möchte, dass wir und ich für mich, ich möchte darin stehen, ich möchte darin leben und dass unser Leben davon zeugt, was die Bibel uns erklärt, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Also, wie sehr ist diese Wahrheit in unserem Leben verankert. Und viele Menschen und viele Christen suchen nach dem wahren, erfüllten Leben. Nun, wie sieht so ein Leben aus? Wie sieht ein Leben in der Fülle Gottes aus und worum geht es? Was muss verändert werden und wie muss man mit Gott leben? Nun, die Liebe, die Gott zu uns hat, demonstriert er dadurch, dass er seinen Sohn für uns hingab. Die Liebe zu uns wird durch das Opfer von Jesus am Kreuz offenbart für alle Menschen. Und die einzige Möglichkeit, wie Menschen in eine Beziehung zu Gott kommen können, ist, wenn Gott selbst die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Und der Bibeltext zeigt, dass Gott viel daran gelegen war, dass wir in diese Beziehung kommen. Wenn schon jemand seinen Sohn abschlachten lässt, damit die, die an ihn glauben, die an Gott glauben, bei ihm sind, hey, dann ist ihm viel daran gelegen, dass es nicht, also, dass wir nicht irgendwie mit Gott leben, sondern dass wir die ganze Fülle in Gott erleben, schon hier und jetzt. Amen. Dass wir Dinge erfahren, dass wir Dinge erleben. Und es gibt so eine Haltung, die sagt, okay, ich glaube, ich mache so bestimmte Dinge, ich gehe zum Gottesdienst, ich mache mal hier einen Dienst, ich bin gut zu den Leuten, gebe meinen Zehnten, aber hey, aber irgendwo muss ich auch mein Leben haben. Das Problem ist einfach, bei dieser Denke ist, und das merke ich, das habe ich viele Jahre diese Erfahrung selber gemacht, diese Art zu leben ist eigentlich nicht Leben. Diese Art zu leben ist irgendwie, man kämpft sich so durch. Man macht Kompromisse. Aber wahres Leben in Gott, mein tief in ihm verwurzelt sein, tief in ihm verankert sein, und seine Auferstehungskraft in mir und in uns allen, dass sie zur Entfaltung kommt. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, der Preis, dass wir überhaupt Gottes Nähe erleben dürfen, war sehr hoch. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, damit wir Gottes Liebe erfahren. Und diese Erkenntnis ist die Motivation und die wird zunehmend meine Motivation, Gott mehr zu lieben und mit ihm zu leben, ihm immer mehr zu gefallen. Und ich möchte uns noch einmal die Frage stellen, wie sehr ist diese Wahrheit in unserem Leben verankert? Wie sehr ist das, was du gerade hörst, in deinem Alltag, in deinem Leben mit Gott, zutiefst verankert? Jeder Mensch steht in der Herausforderung, den Zweifel an Gottes Güte zu überwinden. Ich möchte euch was vorlesen. In 1. Mose 3, Vers 1 behauptet die Schlange, Gott habe den Menschen die Früchte aller Bäume in dem Garten verboten. Was nicht stimmt. In Vers 5 behauptet sie, dass die Übertretung des Verbotes die Menschen frei machen werde, was ebenfalls nicht stimmt. Doch die Menschen glaubten der Schlange und ihr geistliches Gift, die Lüge der Schlange, hat unsere ganze Seele verseucht mit ihrer Behauptung, dass Gott ein tyrannischer, selbstsüchtiger Egoist sei, der uns nichts Gutes gönne. Wenn ihr Gott gehorcht, so die Logik der Schlange, werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh. Die Lüge war ein Frontalangriff auf Gottes Großzügigkeit und Integrität. Angeblich waren weder Gottes Worte noch sein Wesen vertrauenswürdig. Dies ist die große Lüge, der seitdem aller Sünde glauben, das Zerrbild von dem falschen Gottvater, dem man nicht vertrauen kann, weil er uns nicht liebt. Diese Lüge ist als der Normalzustand des Herzens in den Blutkreislauf des Menschengeschlechts eingedrungen. Sie sitzt in den tiefsten Tiefen der menschlichen Psyche. Seit dem Sündenfall ist es die Grundeinstellung des menschlichen Herzens, dass wir, ob wir nun seine Geboten befolgen oder nicht, es Gott nicht abnehmen, dass er es gut mit uns meint. Also, diesen Text muss man eigentlich nochmal lesen und nochmal lesen. Aber im Grunde sagt er Folgendes. In dem Menschen ist ein tiefer Zweifel, ist Gott wirklich gut? Hey, wenn ich jetzt das und das mache, wenn ich jetzt versuche, besser zu werden, ist er wirklich gut? Bekomme ich den Segen, den ich mir wünsche? Ist er wirklich gut? Wenn ich jetzt krank geworden bin, so wie meine Tante, und bete und faste und die Krankheit immer schlimmer wird, Moment mal, Gott, bist du wirklich gut? Meinst du es wirklich gut mit mir, wenn ich sterben muss? Wenn ich meine Kinder loslassen muss? Oder wenn meine Kinder mich loslassen müssen? Wenn mein Ehemann mich loslässt? Gott, bist du wirklich gut? Merken wir? Tief im Herzen jedes Menschen ist eine Frage. Gott, bist du wirklich gut? Und wir können sehr schnell unser fromm daherreden, sagen, jawohl. Aber erleb mal solche Sachen. Durchleb mal Dinge, wo du das Gefühl hast, dir wird alles genommen. Es wird alles zerstört. Ein Mensch ist auf zwei Ebenen angreifbar. Die äußere und die innere Ebene. Es gibt diese zwei Ebenen. Wisst ihr, du kannst kommen, deine Faust ballen und mir richtig eine ins Gesicht schlagen. Und dadurch verletzt du meinen Körper. Äußerlich. Es muss mich nicht innerlich treffen, weil beim Boxen läuft der Klitschko auch nicht weg und weint wie ein Mädchen, weint, weil er jetzt plötzlich eine ins Gesicht bekommen hat, ja? Also es ist einfach nur rein äußerlich. Sein Körper. Mehr nicht. Stell dir mal vor, die Boxer würden sich boxen und immer weinen beim jeden Schlag, weil sie innerlich tiefst in ihrem Herzen verletzt wurden. Also, es gibt die äußere Ebene, aber es gibt auch eine innere Ebene und du kannst zu mir kommen und mir wirklich fiese Dinge ins Gesicht sagen und du triffst total mein Herz. Äußere und innere Ebene. Diese zwei Ebenen sind permanenten Angriffen ausgeliefert. Und Paulus spricht in unserem Text diese beiden Ebenen an. Die innere Ebene, genau, Römer 8, Vers 33, wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt sind? Anklage oder auch Verurteilung, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, also wenn jemand kommt und dich einfach für irgendetwas anklagt, was du vielleicht verbrochen, getan hast, nicht getan hast oder die Dinge unterstellst und er trifft dein Herz, er trifft dein Innerstes und er stellt dich als Person in Frage. Und das haben bestimmt viele schon erlebt. Wie Dinge gesagt wurden und du merkst, hey, ouch. Wir hatten gestern so eine Situation. Ich erzähle es einfach, weil ihr einfach merken sollt, dass ich kein geistlicher Überflieger bin, nicht über dem Boden schwebe und zu mir Leute nicht kommen, mich mit Jesus verwechseln. Also noch ist es nicht so. Ja, vorgestern waren wir auf der Konferenz von der Gemeinde Gottes und im Lobpreis war unser Ältester und er hat vorne richtig rumgetobt und von meiner Warte habe ich schon, was ist da los schon wieder? Eltern kennen das vielleicht manchmal. Du erwartest eigentlich, dass dein Kind in dem Moment total ruhig, wie alle anderen Christen, so schön wirklich in der Anbetung steht und alles so macht, wie du es willst, ja? Das ist es ja. Im Grunde genommen geht es ja doch nur darum, dass das Kind macht, was ich jetzt will, oder? Und er hat nicht das gemacht, was ich jetzt wollte. Und ich habe immer wieder hingeguckt mit einem Auge, mit dem anderen Auge habe ich auf meine Noten geschaut und gespielt, Lobpreis gemacht. Und in mir, weil Sarah näher stande zu unserem Großen, Entschuldigung Sarah, wenn ich das jetzt so erzähle, Sarah hat Lobpreis gemacht, angebetet, also sie kriegt es gerade nicht mit, okay, jetzt kann ich halt weiter erzählen. Sie betet gerade an und so weiter und ich gucke dann mit einem Auge dann zu meiner Frau und denk so, Schatz, du bist doch näher. Warum gehst du jetzt nicht runter und sagst unserem Sohn, dass er ruhig sein soll? Aber wisst ihr, ich habe angebetet. Wir haben Lobpreis gemacht, ja. Eine große Menschenmenge und wir haben angebetet und ich war ja voll auf Gott ausgerichtet und mein Sohn und meine Frau. Und dann gab's so eine Situation, ich habe schon die Hände von meinem Klavier gelegt. Ich wusste ja, die Band macht weiter, die sind gerade richtig on fire. Ist ja egal, ob ich jetzt nicht da bin. Ich gehe jetzt runter und ich rede mal einen Moment mit meinem Sohn. Also so weit war ich schon und innerlich habe ich nur gedacht, Schatz, warum gehst du nicht da runter? Du bist doch näher und es fällt doch weniger auf, wenn du runtergehst, als wenn ich jetzt aufhöre, Klavier zu spielen. Die Lage hat sich beruhigt. Unser Sohn ist nicht, also war alles okay. Also er hat jetzt nicht randaliert oder so. Denk bitte nicht, was weiß ich. Ja? Also alles gut. Er hat sich, im Grunde genommen hat er sich auch okay benommen. Ja? Und wir waren dann fertig mit Lobpreis. Ich gehe runter. Wir setzen uns hin. Und das allererste, nach einer tiefen Anbetungs- und Lobpreiszeit, was ich gesagt habe zu meiner Frau, die ich von ganzem Herzen liebe, wir setzen uns hin und ich sag, Schatz, hast du es nicht gemerkt? Hättest du nicht hingehen können? Ich wollte schon fast hingehen und ihn ruhig stellen. Und ja, und dann sagt sie mir auch etwas, ich hab's dann noch verstanden. Also ich sag's einfach mal so, das hat mich zum Nachdenken gemacht, sie sagt, warum müssen wir überall immer eingreifen und den Kindern, ich sag mal dieses, du musst jetzt so sein, wie wir wollen, in Zeiten, wo es eigentlich auch um Anbetung geht, um Lobpreis geht, dann hat sie mir eine Sache gesagt, stell dir mal vor, weißt du, ich habe mich gefragt, Jesus wäre jetzt hier, wie würde Jesus auf unseren Sohn schauen? Würde ihn das stören oder nicht? Okay. Und dann saßen wir und irgendwie 3 Minuten später, die verheiratet sind, wissen es irgendwie, du merkst plötzlich eine anziehende Spannung in solchen Situationen, kommt von meiner Frau. War das jetzt notwendig, mir in dieser Art und Weise das so zu sagen nach dem Lobpreis? Bam. Nein, war es nicht. Was ich gemacht habe, ich habe einen Frontalangriff auf ihr Herz fabriziert und sie dadurch verletzt. Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team oder immer mehr. Wir sind über 10 Jahre verheiratet, haben auch gelernt, einander zu vergeben. Ich habe sie in den Arm genommen und gesagt, Schatz, ey, es tut mir leid. Verzeih mir, dass ich so reagiert habe. Ich habe sie verurteilt, ich habe sie angeklagt dafür, dass sie nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder? Kennen wir alle gar nicht, oder? Nein. Innere Ebene. Es gibt aber auch eine äußere Ebene. In Vers 35 steht, kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen, wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Nun, hier sind folgende Begriffe erwähnt. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte und Tod. Also, als ich vor diesem Text saß, ist mir Folgendes bewusst geworden. Wir können mit diesen Begriffen, außer vielleicht Tod und vielleicht noch ein bisschen Angst, wenig anfangen. Nun, wer hat hier Hunger schon mal erlebt? Oder wer erlebt Hunger? Oder Kälte? Ich meine nicht die Kälte, wenn du mal eben ohne Jacke rausgehst, um Holz zu holen. Sondern ich meine klirrende Kälte. Überlebenskampfskälte. Ja. Und im Grunde genommen wir können mit diesen Dingen nichts anfangen, oder wenig anfangen, es sei denn, du hast das schon mit Erfahrung gemacht. Das ist so, wie wenn du jetzt zum Beispiel, ich war in der Ukraine, am Dorf, an der Grenze, an der Frontlinie, da wo Krieg ist. Und ich bin zu diesen Dorfbewohnern hingegangen. Und im Grunde genommen ist es so, wie wenn du den Leuten vielleicht sagst, hey Leute, nichts kann euch von der Liebe Christi trennen, seien es Handys, Internet, Fernsehen, Dinge, die euch ablenken, Wohlstand und was weiß ich. Die Leute werden genauso da sitzen und sagen, Moment, stopp, wovon redest du da eigentlich? Ich kenne diese Dinge nicht. Aber was sie kennen, sind Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte und Tod. Wisst ihr, was ich denke? Die Texte berühren uns manchmal so wenig, weil wir uns mit ihnen nicht so identifizieren. Nimm einfach da rein, Wohlstand. Nichts kann uns von der Liebe trennen. Wohlstand oder Dinge, die uns ablenken, die uns satt machen, Dinge, die uns müde machen, Dinge, die uns ablenken von Gott. Hey, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, weil mit diesen Dingen können wir mehr anfangen. Kein Haus, kein Auto, kein Job, wo man viel Geld verdient. Übertragung. Manchmal muss man Dinge übertragen und dennoch steht hier Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte und Tod. Und all diese Dinge können wir auch erleben. Und Paulus' Weltbild ist zutiefst Christus-zentriert. Nun, was meint es? Beide, die innere und die äußeren Angriffe, werden in Jesus Christus überwunden. Die inneren Angriffe, zum Beispiel Anklage, Verurteilung, Ablehnung, haben zerstörerische Kraft, das wissen wir. Demgegenüber steht Jesus, der für uns vom Ehrenplatz aus zur rechten Seite Gottes eintritt. Stell dir das jetzt mal vor, jetzt in diesem Augenblick ist Jesus auf dem Thron und er tritt für dich ein. Er tritt für dich ein, weil du ihm wichtig bist, weil er dich liebt. Ich will dir nochmal die Frage stellen, welche Dimension nimmt diese Wahrheit jetzt aktuell in deinem Leben ein? Wie leben wir damit? Welche Relevanz hat diese Wahrheit morgen auf der Arbeit, in der Schule oder beim Studium? Oder wenn jemand ein falsches Wort sagt oder uns enttäuscht oder wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin, mich mit anderen vergleiche, mich unter Druck setze, wenn ich wieder mal Mist gebaut habe. Wenn in der Gemeinde es ja ab und zu mal vorkommt, dass jemand anderen verletzt. Das kommt ja hoffentlich nicht so häufig vor. Weil wir müssen es ja eigentlich verstanden haben. Stellen wir uns mal vor, wir würden das einfach mal so glauben, was hier steht. Und wir würden entsprechend darauf unser ganzes Verhalten, unser ganzes Leben ausrichten und so leben. Der Schlüssel ist nicht die Kraft des positiven Denkens, sondern Jesus selbst. Jesus ist der Schlüssel. Durch seine Auferstehung und seine Herrschaft haben seine Worte mehr Kraft und Vollmacht als alle menschlichen und teuflischen Worte zusammen. Aus diesem Grund heißt es in Vers 38, weder Engel noch Mächte, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und Paulus lebte sein Leben von dieser Wirklichkeit her. Christen reagieren empört und verletzt, wenn sie beleidigt oder falsch verstanden werden. Warum? Warum? Wisst ihr, es gibt eine Art des himmlischen Lebens, die wir schon hier auf der Erde erfahren können. Und darum geht es in dem Text. Wir erfahren auch hier schon Dinge. Ihr Lieben, ich werde nicht müde, über diese Dinge zu reden. Weil es braucht Bedarf, Veränderung unsererseits. Und die sehe ich ganz gewaltig viel. Also es ist sehr nötig an vielen Stellen. Der Schlüssel liegt in dem heutigen Bibeltext in Vers 39. Dort steht, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wer in dieser Dimension nicht lebt, ihr Lieben, der lebt in einer anderen. Wir leben in einer anderen Dimension. Wer sich von seinem Schöpfer geliebt fühlt, hat vor seiner Schöpfung keine Angst und will sie auch nicht mehr bekämpfen. Der äußere Angriff, Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Tod. Und in Vers 37 steht, trotz allen diesen Dingen tragen wir überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Wir wünschen uns am liebsten all diese Dinge weg. Aber wisst ihr, was hier steht? Hier steht, trotz all diesen Dingen. Trotz alledem. Und damit das Bewegendste in dieser Woche, wo ich bei meinem Onkel und dem zwei Jungs waren, die Söhne, der eine ist 19, der andere 21. Als ich zu Hause bei denen saß und wir über den Tod ihrer Mutter gesprochen haben, ganz am Ende hat der eine 21-Jährige Folgendes gesagt, und das hat mich berührt und das haben alle anderen bestätigt. Die drei im Grunde genommen sagten mir, wir stehen zu Gott, wir lieben ihn. Lass das mal jemanden sagen, der gerade seine Mama verloren hat. Wie ist sowas möglich? Die Antwort finden wir in Vers 39. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Die Antwort liegt in Jesus Christus. Die Auferstehung Jesu hat nicht nur darauf eine Auswirkung, wo ich einmal die Ewigkeit verbringen werde, sondern sie hat Auswirkungen, welche Qualität unser Leben hier auf der Erde hat. Wir beten ja so schön, wie im Himmel, so auf Erden. Oder? Was leben wir denn davon? Was leben wir? Ich weiß, ich kann sehr ungemütlich werden. Aber ich habe mir eins vorgenommen für mein Leben. Ich werde die Wahrheit sagen, ob es Leuten passt oder nicht. Es bedarf Veränderung von unserer Seite. Not kann uns treffen, aber sie ist nicht in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu treffen. Angst kann uns treffen, aber sie ist nicht in der Lage, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Krankheit kann uns treffen, Verfolgung kann uns treffen, Hunger kann uns treffen, Kälte kann uns treffen, Tod kann uns treffen. Eine Person hat einmal ganz ehrlich gesagt, ich mag es nicht, wie sein Plan aus meiner Perspektive aussieht, aber ich weiß, dass er mich liebt. Er sieht die Welt von Anfang bis zum Ende und daher kann ich sagen, es ist in Ordnung. Stark. Stark. Wie sieht dein Leben aus, das von dieser Botschaft, im Grunde genommen ist es die Auferstehungsbotschaft. Wie sieht dein Leben aus? Und damit meine ich jeden Bereich deines Lebens, unseres Lebens. In 1. Korinther 1, Vers 6 heißt es, die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden. Und darum geht's, dass die Botschaft in unserem Leben zu einer Kraft wird, die uns dahin versetzt, all diese Dinge durchzuleben und Gott nicht den Rücken zu kehren. Gottes Liebe zu jedem von uns wird am Kreuz von Golgatha offenbar. Der Sohn Gottes nimmt alle Schuld auf sich, um für jeden Menschen eine Beziehung zu seinem Vater zu ermöglichen. Stellen wir uns das einfach mal vor. Jesus lebte in der Beziehung zu seinem Vater. Alles was war perfekt. Ihm war klar, nur sein Tod am Kreuz macht es möglich, dass auch der Mensch in diese Beziehung kommen kann. Und er wählte folgende Dinge, die wir in unserem Text lesen. Er wählte Anklage, er wählte Ablehnung, er wählte Not, er wählte Angst, er wählte Krankheit. Jetzt sagen Leute, Jesus war nicht krank. Wurde er nicht gefoltert, geschlagen? War nicht seine Haut krank? Seine Haut war krank. Er war krank. Er erlebte Hunger, er erlebte Kälte, er erlebte Tod. Er wählte all diese Dinge, damit wir durch diese Dinge von der Liebe Gottes niemals getrennt werden. Das ist so stark. Die Auferstehung ist der Beweis für den Sieg über alles. Und Lobpreisband kann gerne nach vorne kommen. Die Auferstehung ist der Beweis für den Sieg über alles, was gegen den Mensch gerichtet ist. Wir haben die Wahl, in welcher Dimension wir leben. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, ob wir es glauben oder nicht. Allerdings wird nur der Glaube ernten, was er erwartet. Nur wenn wir im Glauben unser Leben leben, werden wir auch entsprechend unseres Glaubens Dinge ernten. Und ich möchte nochmal zurückgehen zu meiner Tante Irina. Sie hat 8 Jahre mit diesem Krebs gekämpft. Und sie war, glaube ich, 7 Jahre davon höchstgradig hochdepressiv. Und in dem letzten Jahr hat Gott etwas in ihrem Herzen verändert. Sie hat Gott 1 Jahr lang vor ihrem Tod nicht mehr angeklagt. Das geht irgendwie nicht in meinen Kopf, wie das funktioniert, aber es ist möglich. Wir lesen es in unserem Text. Und wozu sie durch Gottes Gnade befähigt wurde, und damit möchte ich schließen. Jeder von uns, der hier sitzt, jeder, durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft, können wir an einen Punkt kommen mit Gott, dass wir 2 Dinge gleichzeitig machen. Wir können sogar dem Tod in die Augen schauen und gleichzeitig Gott ins Gesicht schauen und an seiner Liebe nicht zweifeln. Amen. Du kannst das Schlimmste durchmachen in deinem Leben und du kannst gleichzeitig an einem Punkt sein, wo du nicht an Gottes Liebe zweifelst. Das ist die Auferstehungskraft. Und das wünsche ich uns allen, dass wir mehr und mehr da reinkommen. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort. Und wir beten, dass Ostern nicht einfach nur Ostereier suchen und Geschenke auspacken ist. Und das ist es für die meisten nicht. Ich bete, dass deine Auferstehungskraft in unserem Leben wirksam wird und dass wir in die Lage versetzt werden, egal was in unserem Leben geschieht, egal was wir durchmachen, dass wir wissen, wir werden niemals von dir getrennt. Unsere Liebe zu dir wird immer stärker, deine Liebe zu uns ist immer gleich. Und ich bitte dich um deinen Segen, um deine Kraft. In Jesu Namen. Amen.